Herzlich willkommen zur Analytics-Sprechstunde. Ich bin Maria-Lena Matysik, Analytics-Consultant und Geschäftsführerin der Analytics-Freaks. Hier teile ich mit dir, wie Marketing-Teams ihre Daten wirklich nutzen können für bessere Entscheidungen und nachhaltigen Erfolg mit konkreten Insights, umsetzbaren Tipps und ganz ohne Buzzwords. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Mein heutiger Gast ist Mia Malaika Lange. Mia ist Head of Marketing bei Barfas. Barfas ist ein Online-Shop für Barf, wie der Name schon sagt. Und ich glaube, damit das Interview etwas verständlicher wird für euch, erkläre ich das mal kurz. Das wird ein bisschen nerdig. Für alle Nicht-Hundebesitzer an den Audiogeräten. Barfen ist eine Fütterungsmethode, bei der Hunde und Katzen mit rohem Fleisch gefüttert werden. Also ganz kurz gesagt, Barfas ist ein Online-Shop für Tierfutter. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, ist das eine etwas komplexere Fütterungsmethode, als einfach irgendwie einen Sack Trockenfutter aufzumachen. Genau, das wird auf jeden Fall später noch wichtig. Aber nochmal zurück zu Mia. Mia kommt ursprünglich aus dem Brandmarketing, also eigentlich ja meistens keine so datengetriebene Marketingdisziplin. Aber sie hat ihre Karriere vor allem in Startups und in Scale-Ups verbracht und dort ist sie quasi durch die Datenschule, einmal durch die harte Schule der Daten gelaufen und hat ganz früh gelernt, dass Daten Erkenntnisse schaffen, Mehrwert schaffen und das Ganze auch im oder fürs Brandmarketing. Bei Barfas verantwortet sie heute aber mehrere Marketingkanäle, also von Brand bis Content, Performance, Neukundengewinnung. Und aus jemandem, der ursprünglich sehr stark aus der kreativen Welt kommt, ist sie im Laufe der letzten Jahre eine sehr begeisterte Datennutzerin geworden. Und darum geht es auch in dieser Episode natürlich um Daten. Und zwar geht es darum, wie Barfas First-Party-Daten nutzt, um seine Kunden besser zu verstehen und das Marketing relevanter und damit natürlich auch besser, wirksamer zu machen. Wir sprechen darüber, warum Kunden gerade bei diesen Daten erstaunlich auskunftsfreudig sind und natürlich darüber, wie Mia und ihr Team diese ganzen Informationen anschließend nutzen. Also ganz konkret, welchen Business Value schaffen diese First-Party-Daten für das Marketing von Barfas? Okay, dann würde ich sagen, springen wir direkt rein. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute in der Analytics-Sprechstunde zu Gast habe, liebe Mia. Magst du vielleicht einmal teilen, wie das kam, dass du dich aus einer, ich sag mal so, traditionell vielleicht eher Daten nicht so affinen Marketingdisziplin sozusagen in die Datenrichtung weiterentwickelt hast?
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin da auch, ich würde jetzt nicht sagen, das Unicorn in dem Bereich, aber ich bin schon für jemanden mit meinem Background sehr, sehr datengetrieben. Ich glaube, das hat schon sehr früh angefangen, noch bei einigen Arbeitgebern vor diesem Arbeitgeber jetzt, weil ich tatsächlich in Scale-Ups und Startups groß geworden bin beruflich und da einfach das Thema Messbarkeit schon immer ein riesig großes Thema war. Das heißt, ich bin da durch eine gewisse Schule gegangen, alles muss messbar gemacht werden und ich habe aber auch gelernt, wie man Brand auch messbar machen kann und wie man hier auch Daten erheben kann, sei es durch Marktforschung, sei es durch Brand Awareness Studies, sei es durch verschiedenste Erhebungen oder einfach gerade auch jetzt bei den größeren Kanälen wie TV, einfach zu gucken, welchen Uplift bringt denn dieser Kanal, denn am Ende dann bei den Visits ist natürlich relativ leicht, wenn man dann ein Online-Produkt bewirbt und das machen wir im E-Commerce ja auch. Und dann hatte ich tatsächlich das Glück, bei Barfas relativ schnell auch in die Performance-Marketing-Kanäle mit reinschauen zu dürfen. Ich habe da ja auch zunächst im Brand gestartet als Brandmanagerin. Und ja, es hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht, zu sehen, was man eigentlich alles mit Daten, Zahlen und Fakten erreichen kann. Und was mich schon auch gefreut hat, ist, dass ich auch mein Team dafür begeistern konnte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Organic Social reden, wir hatten mal das Glück oder nicht nur Glück, wir hatten den Erfolg, muss man sagen, dass wir auf TikTok eine Zeit lang eine ganz gute Welle geritten sind und gut viral gegangen sind. Und da denke ich echt so gern an die Zeit zurück, wenn ich bei meiner Kollegin, die vorher immer gesagt hat, ich kann mit Zahlen gar nichts anfangen, dann wie so nicht die Dollarscheine in den Augen gesehen habe, sondern die Followerzahlen und die Viewzahlen. Und das ist natürlich extrem cool.
Magst du vielleicht, also du bist jetzt schon so ein bisschen in mehr reingegangen, aber magst du vielleicht einmal noch so ein bisschen das Marketing oder euer Marketing-Fokus sozusagen als BAFAS irgendwie einmal beschreiben? Also ist es sehr content-orientiert, sehr Performance? Also wie würdest du das so beschreiben? Worauf legt ihr Wert?
Also wir legen im Marketing vor allen Dingen auf zwei Dinge Wert. Einerseits ist das die Neukundengewinnung. Wir haben ja ein Produkt, was einfach natürlich eine relativ hohe Retention Rate hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch relativ schwierig, Neukunden für das Futter begeistern zu können. Ich weiß nicht, wie viele Hunde- und Katzenbesitzer hier Zuhörer sind, aber du weißt es ja als Hundebesitzerin selber. Man verfährt da so ein bisschen nach einem Never Change a Running System Format. Wenn man mal was gefunden hat, womit es dem Hund ganz gut geht und was der Hund auch gerne frisst, ist man eigentlich nicht so bereit zu wechseln. Dass tatsächlich 44% der Hunde- und Katzenbesitzer eher den Laden wechseln würden als die Marke. Also wenn dein Fressnapf deine Lieblingsmarke oder die Lieblingsmarke deines Vierbeiners auslisten würde, würdest du nicht bei Fressnapf dafür was anderes kaufen, sondern du würdest vermutlich woanders gucken, dass du deine geliebte Futtermarke wieder bekommst. Meine Hypothese ist immer so ein bisschen, dass es daran liegt, dass die Vierbeiner mit uns ja nicht reden können und wir selber das Produkt aber nicht konsumieren. Das heißt, als Tierbesitzer ein bisschen auf das verlassen, was man da irgendwie als Erlebnis zurückgespielt bekommt. Und dementsprechend legen wir da also sehr viel Wert auf die Neukundengewinnung und haben dann aber einen sehr zuverlässigen Kundenstamm, wenn wir dann jemanden von unserem Produkt überzeugen konnten. Und auf der anderen Seite haben wir einen sehr educational Ansatz, denn das Barfen ist nicht ganz so easy. Also wenn man es jetzt vergleicht, zum Beispiel mit Trockenfutter, wo man einfach den Sack aufreißen muss, dann bin ich ehrlich, ist Barfen schon ein bisschen komplexer. Es ist ja gefrorenes Futter, es muss im Tiefkühler gelagert werden. Und da sehen wir, dass wir dem Kunden das sehr, sehr viel erklären müssen. Und damit der Kunde das überhaupt versteht, wie mit dem Produkt umgegangen werden muss. Und das ist auch ein zweiter großer Fokus bei uns im Marketing, wo wir aber auf unterschiedliche KPIs uns fokussieren. Die Educational-Themen, da geht es wirklich eher um Reichweiten und um Engagement. Und bei der Neukundengewinnung, das messen wir ganz hart im Customer Acquisition Cost und in der Anzahl an Neukunden.
Das heißt, wenn du vielleicht einmal so ein bisschen den Blick aufmachst, welche Arten von Daten nutzt ihr denn besonders jetzt sozusagen im Marketing? Also klar, Web-Analyse-Daten vielleicht. Und genau, kannst du da vielleicht mal so ein bisschen von rechts nach links gucken?
Ja, klar. Ich glaube, wir nutzen alles, was einem in einem E-Commerce-Shop so zur Verfügung steht. Und das ist ja tatsächlich relativ viel. Und wir merken dann auch zum Beispiel, wie viel Datenverlust wir auf der anderen Seite in unseren eigenen Stores haben, wenn du auf einmal nicht mehr nur noch mit Kundenkonto bestellen kannst oder dazu getrieben wirst, mit Kundenkonto zu bestellen. Natürlich versuchen wir auch da, die Daten zu erheben und den Kunden den Vorteil des Kundenkontos näher zu bringen, um auch da die Daten sammeln zu können. Aber im Web können wir alles eigentlich messen. Das fängt an bei den Sessions, geht weiter bis zu den kleinsten Details in den Orders und wir können natürlich auch sehen, über welchen Einstieg der Kunde kommt. Also wir verfolgen das dann in der Attribution im Marketing. Was sind so die Channels und welchen Einfluss haben die Channels auch, weil dadurch, dass das Produkt so erklärungsbedürftig ist, sprechen wir bei uns von relativ vielen Touchpoints vor der ersten Conversion. Kein Impulskauf, man sieht eine Ad, klickt drauf und denkt sich, boah, ich sag jetzt mal, diesen Schuh wollte ich schon immer haben und dementsprechend kaufe ich mir jetzt diesen Schuh, sondern man setzt sich mit dem Thema eben schon relativ lange auseinander und dafür ist es für uns dann sehr wichtig zu sehen, welcher Kanal hat welchen Einfluss, um die Kanäle besser bewerten zu können. Weil wenn wir zum Beispiel nur auf Last Click gehen würden, dann würde das das ganze Bild verfälschen. Weil am Ende ist man vielleicht in der Journey dann doch eher bei den Pull-Kanälen, aber es muss ja irgendeinen Kanal geben, der irgendwie als Introducer auch fungiert und funktioniert.
Genau, und ihr nutzt natürlich ja auch CRM-Daten, genau, du hast ja schon genauso Kundenkonten und so angesprochen. Aber was ihr ja auch oft nutzt, was wir ja schon ein bisschen im Vorgespräch auseinanderklamüsert haben, sind Daten, die euch eure Kunden selber geben.
Überraschend freiwillig.
Genau, magst du mal ein bisschen erzählen, genau, was fragt ihr eure Kunden so, was für Daten sind das?
Was ganz spannend ist, und das liegt vielleicht auch daran, dass wir mit unseren Vierbeinern alle nur so semi-gut kommunizieren können, ist, dass während wir gerade, finde ich, im Dachraum sehr picky mit der Privatsphäre unserer eigenen Daten umgehen, sind wir doch sehr mitteilungsbedürftig, wenn es um die Daten unserer Vierbeiner geht. Und wir haben einen Funnel eingerichtet, das ist der BARF-Rechner. Der dient in der ersten Linie dazu, dass der Kunde am Ende eine Fütterungsempfehlung erhält. Das heißt, er gibt die Daten für seinen Vierbeiner ein und dann am Ende können wir anhand der Daten berechnen, wie groß die Tagesfuttermenge ist, die benötigt wird, und davon natürlich dann auch ableiten, für je nachdem, für wie lange du bestellen möchtest, wie viel du bestellen musst. Und wir können dir aber auch eine Produktempfehlung geben, welche Produkte du vielleicht nicht füttern solltest, weil dein Vierbeiner dagegen allergisch ist oder ähnliches. Was ganz spannend war in der Entwicklung von diesem Funnel, ist, dass wir den Vorschlag gemacht haben, relativ viele Fragen zu stellen. Und wir haben das mit einem externen Anbieter entwickelt. Und egal, mit wem wir gesprochen haben, alle waren so, nee, ihr müsst die Fragen reduzieren. Ihr werdet da so viele Abbrecher haben. Das sind einfach viel zu viele Fragen. Der Funnel ist viel zu lang. Und dann habe ich aber doch ein bisschen drauf beharrt, weil tatsächlich ist es jetzt nicht eine Mechanik, die wir uns unbedingt ausgedacht haben. Wir haben das auch viel im Markt gesehen, gerade eben beim Thema Tierfutter. Und ja, es hat sich bestätigt, dass tatsächlich niemand diesen Funnel abbricht. Bis zum Double Opt-in geht's relativ straight durch. Egal, ob das das Geburtsdatum ist, Allergien, irgendwie die Rasse etc. Man ist sehr bereit als Tierbesitzer, und es macht ja auch total viel Sinn, eben weil wir nicht mit unseren Tieren reden können und weil wir jetzt nicht nach Geschmack aussuchen können, welches Futter uns denn am besten schmeckt, muss man sich dann irgendwie drauf verlassen, was einem die Produktempfehlung sagt. Und natürlich möchte man dann möglichst viele Daten angeben, um ein möglichst gutes Ergebnis in der Produktempfehlung und in der Berechnung zu bekommen.
Und es ist ja auch total plausibel für den User zu sagen, ja, ihr braucht diese Infos von mir, um mir das Richtige empfehlen zu können.
Absolut. Und das ist natürlich Gold wert. Das heißt, wir können dann im CRM auch diese Daten verwenden. Und ich muss echt sagen, dass so eine Betreffzeile, wo der Name meiner Hündin drin steht, die kickt anders als einfach nur, wie geht's deinem Hund heute? Bei mir steht dann, wie geht's Selma? Und ich will auf jeden Fall klicken, weil natürlich ist es mir wichtig, dass es Selma gut geht.
Ja, absolut. Kann ich nachvollziehen. Was macht ihr denn mit den ganzen Daten, die euch die User in dem BARF-Rechner geben?
Also tatsächlich machen wir damit in unterschiedlichsten Abteilungen unterschiedlichste Dinge. Im Marketing können wir es sehr gut nutzen, um eben auch die Kommunikation zu personalisieren. Das muss nicht mal nur unbedingt im CRM sein. Man kann das auch wunderbar on-site nutzen, wenn der Kunde eingeloggt ist und fragen, ob Selma nicht vielleicht noch einen Snack benötigt. Selma würde ja sagen, aber man muss sich das als Zweimaler ja immer nochmal überlegen. Und dann nutzen wir es aber auf der anderen Seite aber auch, um das Kaufverhalten so ein bisschen zu analysieren. Also wenn wir wissen, wie schwer ist dein Hund, wissen wir auch, wie groß ist der Bedarf deines Hundes. Und dann können wir das auch mit deinem Warenkorb abgleichen und können sehen, ob du eigentlich die richtige Menge kaufst oder ob du vielleicht noch was anderes fütterst, um den Tagesbedarf zu decken. Das heißt, da können wir dann auch so eine Art Upselling machen und könnten die Kunden haben wir teilweise segmentiert und dann angeschrieben und gesagt, hey, wir haben das Gefühl, du bist nur am Teil barfen, hier sind die Vorteile, wenn du voll barfst. Und man kann mit diesen Daten sehr viele coole Sachen machen und natürlich aber auch ableiten, in welchem Kundensegment man vielleicht noch ausbaufähig ist. Also das Barfen haben wir uns ja, wie gesagt, nicht ausgedacht. Das kommt aus so einer Bubble, wo, würde ich jetzt mal sagen, eher größere Hunde unterwegs waren. Das sieht man auch so ein bisschen an dem Mediangewicht unserer Hunde. Das liegt bei 20 Kilo. Und ich glaube nicht, dass das Mediangewicht von Hunden generell ist. Also es gibt schon auch sehr, sehr viele kleine Hunde und da haben wir einfach noch nicht so viele bei uns, die die Produkte kaufen. Und dann können wir uns im Marketing auch daran orientieren. Denn barfen kann man natürlich, egal ob der Hund 5 Kilo wiegt oder 45, dann ist barfen immer möglich.
Ja, total spannend, was das auch sozusagen über eure Zielgruppe am Ende aussagt. Also was ihr über die Art der Hunde oder Katzen, die die Zielgruppe sozusagen hat, daraus schließen kann, was das sozusagen für Menschen sind. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sozusagen vom Typ Mensch, keine Ahnung, ne, Menschen, die sich eine 50 Kilo Bordeaux-Dogge halten, ein bisschen was anderes ist als sozusagen Chihuahua oder so.
Auf jeden Fall. Aber beide Tiere können gebarft werden.
Total, ja.
Die müssen von uns überzeugt werden.
Ja, super spannend. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen ich sag mal, so den Finger drauf legen, was du sagen würdest, wo für euch am Ende der Business Value drin steckt. Also du hast es jetzt schon ein bisschen angeschnitten in den verschiedenen Bereichen, aber wie würdest du das sozusagen konkret zusammenfassen?
Eigentlich ist es schwierig und gleichzeitig gar nicht so schwierig, weil tatsächlich bei uns keine Bauchentscheidungen getroffen werden im Marketing. Deswegen ist es eigentlich relativ einfach, wenn ich drüber nachdenke. Der Business Value ist riesig. Wir können mit Daten einfach alles belegen und wir können vielleicht Bauchentscheidungen in Hypothesen umformulieren, die wir dann mal antesten, um zu gucken, ob das funktioniert. Aber eigentlich sind Daten wirklich der Kern von allen Marketingentscheidungen. Es steckt immer mit drin. Da merkt man dann auch eben, dass ich, glaube ich, mit dieser Denkweise schon groß geworden bin und jetzt nicht Kampagnen nur mache, weil ich sie irgendwie nett oder cool finde oder irgendwie besonders emotional sind. Das funktioniert bei uns Vierbeinerbesitzern natürlich schon auch immer. Aber ich glaube, dass wir ab und an auch an den Punkt kommen, wo wir innerhalb der Daten sehen, etwas lohnt sich nicht. Und auch wenn das dann irgendwie ein Herzensprojekt ist, müssen wir dann manchmal sagen, okay, kill your darlings. Es ist zwar irgendwie cool und macht Spaß, aber es bringt nicht den Return of Invest, den wir uns eigentlich vorstellen. Und sowas kannst du ja nur belegen, indem du das auch erhebst, was du da testest.
Was würdest du denn also so, wenn ich das so höre, wenn du sagst, so bei uns werden keine Entscheidungen auf Bauchgefühl getroffen, dann würde ich einfach mal sagen, das ist ein Satz, den sehr viele Head of Marketings auch gerne sagen würden. Aber natürlich, also aus meiner Perspektive ist die Realität, dass in vielen Marketing-Teams noch sehr viel, haben wir schon immer so gemacht oder ja, sieht gut aus, fühlt sich gut an, passiert. Was würdest du denn sagen, was macht ihr richtig? Oder was können auch andere Marketing-Teams vielleicht von euch lernen, um da auch hinzukommen?
Ich glaube, eine der größten Sachen, die wir richtig machen, ist, dass wir versuchen, eine Art Data Democracy sicherzustellen. Also wir nutzen ein Tool, auf das alle tatsächlich Zugriff haben. Egal, ob du jetzt Designer bist oder ob du Head of Marketing bist oder ob du Werkstudent bist, alle haben Zugriff auf das Tool und alle sollten eigentlich in dem Tool auch nachgucken können, wenn eine Frage sie beschäftigt. Und wir versuchen schon, das Team auch zu encouragen, das wirklich umzusetzen und da auch regelmäßig reinzugucken. Zum Beispiel starten wir auch unseren Weekly Kickoff im Marketing-Team immer mit einem kurzen Blick auf die Zahlen. Da geht es mir gar nicht darum, dass wir hier nur so super Performance-getrieben sind, sondern mir ist es schon wichtig, dass alle im Team immer wissen, wie lief die letzte Woche, wie steht's gerade und wo muss man vielleicht nochmal drehen und was sind so die Prioritäten aktuell. Und ich glaube, dadurch, dass ich eben durch so eine harte Datenschule gegangen bin, versuche ich das auch so ein bisschen weiterzugeben, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es mir unbedingt geschadet hat. Man muss aber den Kollegen schon auch immer die für sie relevanten Daten an Bord, also mit an die Hand geben. Es macht jetzt keinen Sinn, mit einem Designer über die harten SEO-Daten zu reden, weil das ist einfach nicht die Spielwiese des Designers. Was aber zum Beispiel schon Sinn macht, ist mit einem Designer sich Reach und Engagement bei Social Media Posts, wo es auch um Designs geht, anzuschauen oder zu gucken, welcher Flyer besser funktioniert hat. Manchmal machen wir auch AB-Tests mit Paketbeilegern. Und da ist Design dann schon auch wieder eine relevante Komponente. Und dementsprechend muss man schon gucken, dass jeder den Zugang zu den Daten bekommt, die er braucht, aber auch nicht abgelenkt wird von den Daten, die vielleicht für die Person gar nicht relevant sind oder wo sie auch keinen Einfluss darauf hat.
Super spannend. Eine letzte Frage habe ich noch. Tatsächlich habe ich die jetzt noch nie im Podcast gestellt, aber in der Vorbereitung ist mir das irgendwie in den Sinn gekommen. Was würdest du sagen, ist für euch im Marketing gerade das größte ungelöste Daten-Tracking-Analytics-Problem, wo ihr sagen würdet, okay, keine Ahnung, das geht noch besser oder wir wissen noch nicht genau, wie wir das hinkriegen könnten. So ein bisschen Ambitionen vielleicht in eine Richtung noch.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, für uns ist schon ein Problem oder das größte ungelöste Datenproblem ist, sich in den Daten nicht zu verlieren und sich zu fokussieren. Wir erheben ja, wie schon gesagt, gefühlt alles, können in alles reingucken. Und manchmal neigt man dann vielleicht schon dazu, auch alles zu analysieren und in allem irgendwie die Antwort in den Daten zu suchen. Und ich glaube, manchmal ist das Thema, wie analysieren wir priorisiert Daten und wo gucken wir jetzt genau hin, eigentlich nicht unbedingt ein Problem, aber eine Baustelle.
Sophie, vielen lieben Dank dir.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Takeaways. Mein üblicher persönlicher Recap nach dem Interview. Was fand ich besonders spannend? Als allererstes, wie gut es funktioniert, First-Party-Daten von seinen Userinnen und Usern oder von seinen Leads einzusammeln, wenn der Kunde einen direkten Mehrwert dafür bekommt. Natürlich ist es irgendwie so ein bisschen logisch und es ist ja auch total üblich im Marketing zum Beispiel zu sagen, ja, im Lead-Gen, hier, keine Ahnung, E-Mail gegen E-Book oder so. Aber was ich daran total interessant finde, ist, dass dieser Deal E-Book gegen E-Mail-Adresse ja irgendwie ein erzwungener Deal ist. Also weil das E-Book könnte man ja auch einfach ohne E-Mail-Adresse verfügbar machen. Also es gibt gar keinen so wirklichen Grund dafür, dass man seine E-Mail-Adresse dalassen muss, um das E-Book zu bekommen. Beim BAF-Rechner ist das ja aber unbedingt notwendig, dass die Daten da sind. Das heißt, sonst riskieren ja die Kunden oder die Tierbesitzer irgendwie das falsche Futter zu kaufen, das falsche zu füttern und ihrem Tier am Ende eventuell zu schaden, weil sie Allergien haben oder weil die Nährwerte oder so nicht stimmen. Und das fand ich total spannend, nochmal zu reflektieren, dass je sinnvoller oder je intuitiver das ist für die User, dass es wichtig ist, diese Daten dazulassen, desto besser funktioniert das Ganze natürlich auch am Ende. Und der zweite Punkt, den ich total spannend fand, war auf jeden Fall, wo überall der Business Value in diesen Daten steckt und dass diese Daten am Ende wirklich weitaus mehr sind als die Grundlage für eine On-Site-Personalisierung oder Newsletter-Personalisierung oder so. Ich will das auch gar nicht irgendwie kleinreden. Personalisierung ist natürlich super wertvoll und nicht zu unterschätzen. Aber sozusagen nochmal darüber hinaus zu denken, wo schafft es denn noch mehr Wert? Und das von mir zu hören, wie sie das bei sich im Team umgesetzt haben, finde ich total spannend. Also das ganze Thema Zielgruppe besser verstehen. Also wer sind diese Menschen überhaupt? Wie denken sie? Was ist ihre Perspektive, ihre Lebensrealität? Daraus auch Kundensegmente zu bilden, um die dann separat wirklich passgenau explizit anzusprechen. Und natürlich das ganze Thema Upselling-Potenziale. Also, dass man sieht in den Daten, okay, was sind das für Menschen? Was kaufen die? Und wo sind da Potenziale noch da auf Basis genau dieser Daten des BAF-Rechners? Und aber auch neue Wachstumspotenziale zu erkennen. Weil wenn man seine Zielgruppe so gut kennt auf Basis der Daten, kann man ja sehen, okay, die und die Gruppe oder Untergruppe, das Segment kauft noch nicht das, was sozusagen die Daten in dem BAF-Rechner eigentlich hergeben würden und da nochmal ganz gezielt reinzugehen. Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch wieder am Ende der Episode angekommen. Wie immer, ich freue mich immer über Feedback zu den Episoden, zu dieser, zu anderen Episoden. Wenn ihr Ideen habt, welches Thema ich mal in dem Podcast ansprechen sollte oder mit wem ich sprechen sollte in dem Podcast, meldet euch auch jederzeit sehr gerne bei mir. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.